Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf Sport1. Mein Name ist Sebastian Mühlenhof und ja, wir wollen uns jetzt noch an dem Mittwoch schon noch ein bisschen mit dem beschäftigen, was dort am Wochenende passiert ist. Ich glaube, man muss das alles noch so ein bisschen einsortieren. Da waren so viele Eindrücke sportlich abseits der Platte, die man einfach erstmal so ein bisschen sacken lassen muss. Deswegen wollen wir da uns mal mit beschäftigen. Mein Name ist Sebastian Mühlenhof und ich begrüße ganz herzlich den Mann an meiner Seite, der am Finaltag mit dabei gewesen ist und live berichten kann, wie es gewesen ist in der Halle. Hallo Robin Bulitz, hallo Robin.
Ja, hallo Sebastian. Schön, dass wir uns wieder zusammengefunden haben nach diesem sportlich doch hoch spektakulären und eindrucksvollen Wochenende. Und um ein Fazit zu ziehen, die Lanxess Arena und Köln haben mal wieder nicht enttäuscht, was natürlich an den teilnehmenden Teams lag, aber auch einfach an der an der Kulisse, die die Lanxess Arena geboten hat und auf den schon viel besprochenen Hallenboden gehen wir sicherlich auch noch ein.
Ja, definitiv. Ich würde damit eigentlich direkt sogar fast anfangen wollen, weil ich meine, es wurde viel drüber geredet. Ich muss dazugeben, ich hatte die Jungs vorher in den Vorschauen gar nicht darüber gefragt, aber natürlich auch, wie soll man sie fragen, wenn man sie etwas spielen, was sie noch nie vorher erlebt haben. Und ich muss sagen, von dem, was ich gesehen habe, also das war schon echt cool. Ich glaube, als Spiel ist das, glaube ich, ein bisschen unangenehm, wenn es von unten so das Licht hochkommt. Aber so optisch hat das richtig was hergemacht.
Ja, also ich fange mal an jetzt aus reiner Zuschauersicht, sage ich mal, Beobachterperspektive von den Rängen. Am Finaltag war ich da und hatte natürlich auch vorher schon davon gehört, dass dieser Boden dort ist und dachte so, okay, es wird vielleicht ein bisschen irgendwie höher gekocht, als es wirklich ist. Es ist am Ende nur ein Boden. Aber als ich dann da war und gesehen habe, was da tatsächlich alles gemacht wird mit, war ich schon schwer. Also ich war sehr begeistert und fasziniert von den Möglichkeiten, die dieser Boden gegeben hat. Du musst es dir im Endeffekt so vorstellen, dass es riesengroße Glasquadrate sind. Man sieht, dass es nicht ein durchgehender Boden ist, aber es ist jetzt nicht so, dass es auch ganz klare Trennung einfach nur diese Quadrate sind, sondern es ergibt sich schon ein stimmiges Bild und darauf wird dann halt alles projiziert beziehungsweise gespielt so, ne? Also, und es ist wirklich von die Mannschaften laufen ein und einen, weiß ich nicht, Gisli Christiansson wird auf einer Hallenhälfte in Überlebensgröße das Konterfei von ihm eingespielt und der nächste Spieler, der einläuft, wechselt dann. Also das ist Wahnsinn. Und dann auch das Spielfeld, musst du dir ja vorstellen, ist ja nicht existent, sondern das wird ja auf diesem Boden gespielt, projiziert und das startet aus dem Mittelkreis und spannt sich dann so auf, bis es dann an dem Torraum ankommt, die 6-Meter-Linie, der 7-Meter-Strich. Dann gibt es natürlich vor den Spielen, gab es ja immer Show-Einlagen, ob man die jetzt mag oder nicht. Die wirkten auf einem normalen Hallenboden, wenn man, sage ich mal, in der Lanxess Arena unterm Dach gesessen hat, natürlich auch immer ein bisschen unspektakulär, aber jetzt wurden die durch diesen Boden gefühlt zum Leben erweckt mit Lichtspielen, Flüssen, was weiß ich nicht was. Das hatte dann natürlich auch schon einen etwas beeindruckenderen Charakter. Und das Farbenspiel etc. Hat einen schon geflasht zwischendurch. Und es war eine neuartige Erfahrung, die mir positiv hängen geblieben ist, muss ich sagen. Aber das nur aus Zuschauersicht, weil die Spieler waren natürlich teilweise geteilter Meinung ja auch.
Ja, definitiv. Also das hat man ja auch im Nachgang gehört. Wie gesagt, das ist mit Sicherheit einfach eine Umstellung, glaube ich, einfach, weil es einfach nicht gewohnt bist, dass dann natürlich auch jetzt von unten so ein bisschen so ein Licht dazukommt. Ich glaube, das ist schon auch schon, kann schon so ein bisschen beeinträchtigen, sage ich es jetzt mal so. Ich hatte jetzt aber nicht den Eindruck, dass es dadurch jetzt mehr technische Fehler beispielsweise oder so gab oder so. Aber klar, das ist natürlich erstmal für dich als Sportler erstmal eine große Umstellung. Ich fand so, auch aus, kann ich auch sagen, aus Zuschauerperspektive, es war echt cool. Also da haben sie richtig genutzt, Vollgas gegeben, irgendwie alles gemacht, was man mit diesem Boot hat machen können. Und das spricht auch dafür, dass da eine Idee hinter gewesen ist, ein Konzept, dass man sich das genau durchdacht hat. Und ich finde, aus HBL-Sicht hat sich das absolut bezahlt gemacht, weil das halt wirklich ein absoluter Hingucker, alle haben drüber geredet. Und genau das willst du ja auch. Das ist genauso, wenn du sowas hast, dass drüber geredet wird, ist es gut, ist es nicht gut. Und ich fand es einfach, also es hat auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht. Ob wir das auf Dauer in jeder Handballhalle brauchen, weiß ich jetzt nicht. Aber die NBA hat es ja auch schon teilweise ausprobiert und so. Also ich fand, das hat schon richtig, richtig was hergemacht. Und da kann man einfach nochmal ganz viel andere Dinge machen, um dann auch aufs Spiel hinzuweisen, Show-Acts und so weiter und so fort. Also das kann man für solche Events richtig, richtig, richtig gut nutzen, um dann nochmal ein bisschen mehr Power zu machen, Menschen mitzunehmen und so weiter und so fort. Also das ist schon echt, das macht schon echt was her. Das muss man so ganz, ganz klar sagen. Robin, lass uns sportlich werden. Ich meine, klar, wir sind schon am Mittwoch, ist schon viel drüber geredet worden, aber wir müssen über die Füchse Berlin sprechen. Der erste DRB-Pokaltitel seit 2014. Damit haben sie jetzt den Titel noch geholt, den ihnen gefehlt hat. Also Matthias Gitzel, Lasse Andersson und so, die ja auch schon auch einiges erlebt haben mit den Füchsen, die diesen Verein auch schon geprägt haben, die ja auch schon ein bisschen was gewonnen haben. Aber dieser Titel hat ihnen ja noch gefehlt, wie noch ein anderer auch. Aber dieser Titel war, glaube ich, der, wo sie am meisten hinterhergeächelt sind. Und ich muss sagen, wenn ich sie mir an beiden Spielen angeschaut habe, sie war nicht fehlerfrei defensiv, aber wenn du in zwei Spielen 81 Hütten wirfst, dann ist es egal, wie du defensiv spielst, weil die muss erstmal einer werfen.
Ja, ohne Frage. Also das war im Finale natürlich ein absolut unfassbar souveräner Auftritt, wo der Bergische HC irgendwie nur die ersten 15, 20 Minuten ein bisschen, also halbwegs mithalten konnte. Gegen Lemgo war es ein bisschen knapper, da entschied es sich dann erst in der Crunch-Time, aber klar, 81 Tore sprechen absolut für sich. Das ist der klassische Berliner Tempo-Handball, der da auch, den wir an beiden Tagen im Final Four jetzt gesehen haben. Und wenn du 81 Tore wirfst, dann bist du hinten auch einfach schlichtweg etwas offensiver, offener auf dieses Tempospiel ausgerichtet und lässt natürlich auch ein bisschen mehr Tore zu, ne? Weil wir wissen es ja selber, wie selten haben wir denn mal Spiele, die dann wirklich 40-20 ausgehen, also wo du vorne alles kaputt wirfst und hinten wirklich Beton anrührst, das ist super selten der Fall. Und diese etwas offenere Deckung sorgt einfach dafür, dass natürlich sich Lücken ergeben, aber auch schnelle Ballgewinne möglich sind. Und das ist genau die Spielart, die Füchse kultiviert haben, die Nikolai Krikau da nicht reingebracht hat, sondern weiterentwickelt hat, würde ich mal sagen, weil die Füchse diese Art von Handball gerade mit Gitzel und Co. ja schon auch unter Jaron Siebert gespielt haben und sie haben es wirklich perfekt kanalisiert für dieses eine Wochenende. Und auch wenn es, wie gesagt, gegen Lemgo etwas knapp wurde, beziehungsweise erst in der Crunch-Time, war es für mich doch ein relativ souveräner Startzielsieg.
Ja, für mich auch. Also ich finde vor allen Dingen, was halt dann nochmal, auch wenn sie noch einiges an Gegentoren kassiert hat, einfach eine wichtige Rolle gespielt war, dass Dejanir Josaljew in beiden Spielen richtig gut gehalten hat. Ne? Gegen Lemgo hat er 18 Paraden gehabt, im Finale auch nochmal 13. Da hinten raus auch nochmal Lasse Ludwig noch ein, zwei Bälle nochmal gehalten. Also insgesamt war das schon richtig, richtig stark. Und ich fand vor allen Dingen, ich glaube, über wen wir vor allen Dingen reden müssen, ist den MVP des Finalturniers über Lasse Andersson. Ich fand, er hatte eine Saison, wo er nicht so stark war wie in der Meisterschaftssaison, aber was er in diesen zwei Tagen gezeigt hat, ja, das war nochmal eine richtige Wucht. Du hast ihn richtig angemerkt, er wollte unbedingt diesen Titel gewinnen. Er verlässt ja eigentlich im Sommer den Verein. Wenn das jetzt wirklich passiert, es gibt ja gerade das Gerücht, dass er ja vielleicht jetzt doch da bleiben könnte, weil zu dem Verein, den er wechselt, die steigen vielleicht in die zweite Liga ab. Das ist nochmal ein anderes Thema, aber so wie er sich präsentiert hat, sportlich, wow, also das war Lasse Andersson, Weltklasse, Top-Level und sogar vielleicht noch ein bisschen besser als Matthias Gitzel in den zwei Tagen.
Es ist halt, also was Lasse Andersson für ein Potenzial hat, das wissen wir, glaube ich, seit über 10 Jahren oder so. Bei ihm ist es halt immer das Thema, dass was ihm zur absoluten Weltklasse fehlt, ist, glaube ich, die Konstanz in seinen Leistungen, die dann doch immer mal wieder ein bisschen schwankend ist. Er hat immer mal wieder Spiele dabei, wo er Quoten abliefert, die teilweise unterirdisch sind. Das konnte er dieses Wochenende abstellen, beziehungsweise ins Positive umkehren. Er hat in beiden Spielen großartige Quoten aufgelegt. Ich glaube, im Finale war er dann bei 80%.
Ja, 77.
77, also er hat wirklich die ersten 5 oder 6 der ersten 8 Tore für die Füchse wirft er und kann machen, was er möchte gegen den BRC irgendwie und ist vor allen Dingen auch variabel, zieht über die Mitte mit dem klassischen Sprungwurf mit seiner Peitsche, die er hat, aber geht auch häufig gegen die Hand, also hat wirklich alles abgerufen, was er irgendwie im Repertoire hat, wurde aber auch gut in Szene gesetzt und ist natürlich auch interessant, diese Art, also ne, diese Spielidee, weil wir brauchen nicht darüber reden, dass sich die Abwehrreihen der Gegner auf einen Matthias Gitzel komplett fokussieren. Und wenn dann Lasse Andersson in absoluter Galaform auftaucht, dann verlierst du dieses Spiel. Dann verliert jede Mannschaft der Welt das Spiel gegen die Füchse. Wenn alle sich auf Gitzel konzentrieren und Lasse Andersson einen Sahnetag erwischt, also dann macht er ja, dann ist ja nach oben keine Grenzen gesetzt, ne? Dann wirft er ja 12, 13, 14, 15 Tore. Das war jetzt im Finale nicht so, da war die Verteilung der Tore auch gut, ne? Ein Hakum West auf Teigum zum Beispiel hat auch wirklich ein hervorragendes Finale gespielt, aber Lasse Andersson vollkommen verdient diesen MVP des Finals, des Final Fours gewonnen. Und eine großartige Leistung gezeigt. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich wünsche eigentlich keinem Club was Schlechtes, aber ich hoffe, dass der dänische Club absteigt, weil ich ihn Lasse Andersson definitiv weiterhin in der Bundesliga sehen möchte.
Ja, das glaube ich, wollen wir alle. Vor allem nach diesen Tagen, das muss man einfach so sagen. Das war echt brutal, was sie dort gezeigt haben. Also echt richtig, richtig Chapeau. Und ja, also wie gesagt, Lasse Andersson, also ich bin da auch voll bei dir bei der Analyse, dass ja, er hat es jetzt für diese zwei Spiele, hat er sich nochmal das aufgehoben für uns. Ich bin mal gespannt, wie er diesen Schwung mitnehmen kann, nochmal einen Song-Endspurt, denn für die Füchse geht es ja auch noch um einiges. Champions League Quali ist ja noch offen, Champions League Final Four ist vielleicht auch noch möglich, also kann man auch nochmal einen Titel gewinnen zum Abschluss der Saison. Also ich bin sehr gespannt, wie sie das konservieren können, denn wie gesagt, wenn die Füchse so auftreten wie in diesem Final Four, dann sind sie dann auf jeden Fall noch ein ganz, ganz heißer Anwärter für noch einen weiteren Titel. Also nicht Meisterschaft, die ist ja schon vergeben, aber Champions League, das wäre auf jeden Fall, glaube ich, noch etwas, wo sich alle in Berlin, glaube ich, nochmal drauf fokussieren, nochmal Vollgas geben, weil mit dem Schwung, den du jetzt da mitnimmst, das ist ja auf jeden Fall nochmal was richtig, richtig Gutes. Ja, dann lass uns noch mal ein paar Stimmen von den Pokalsiegern hören. Michailo Mašenić, Max Daji, Nils Lichtlein. Sie alle reden über diesen für sie doch so wichtigen Erfolg, den sie unbedingt erreichen wollten.
Ja, es ist einfach unbeschreiblich, wirklich. Ich warte auf diesen Moment schon 8 Jahre und endlich habe ich das geschafft, zusammen mit meiner Mannschaft. Ich glaube, das, was wir gestern und heute einfach auf die Platte gebracht haben, war Wahnsinn. Und es bringt viel Selbstvertrauen für das, was kommt. Aber jetzt werden wir zuerst sehr gut feiern und dann schauen wir ab morgen, was da. Ja, ich weiß wirklich nicht, aber wir müssen natürlich eine Balance finden, weil Donnerstag kommt eine unfassbar gute Mannschaft, die momentan vielleicht an der beste Handball der Welt spielt. Und, ja, aber mal schauen, wir werden jetzt einfach genießen. Und,
ja, das ist unbeschreibbar. Immer, wenn man sowas halten darf, in der Hand haben, dann versteht man, warum man arbeitet jeden Tag. Dann lohnt es sich jeden Tag extra zu machen, dann lohnt es sich jeden Tag zum Arbeit zu kommen. Das ist wegen des Arbeiten.
Ja, wir haben natürlich das Spiel gestern verfolgt und das war eine enorme Willensleistung vom BRC, da den SCM niederzuringen. Im Vorhinein, glaube ich, hätten das weniger für möglich gehalten. Es war für uns auch dementsprechend überraschend. Wir hatten dann noch eine späte Videosession, damit wir uns da ein bisschen drauf einstecken.
Robin, lass uns über das Finalteam auch sprechen. Den Bergischen HC. Wir haben alle drüber geredet, hey, im Pokal schafft deine eigenen Gesetze und haben gesagt, okay, ja, es könnte vielleicht knapp werden, sie können es lange offen halten, aber ob sie den STM, der wirklich gut gespielt hat, knacken können, wissen wir nicht. Aber ich muss sagen, was der BHC 3 Halbzeiten lang in Köln gezeigt hat, das war absolutes Top-Level. Die haben alles gegeben, die haben alles gefightet. Dass am Ende ein bisschen die Kraft fehlt, ist, glaube ich, ist absolut verständlich. Gerade so diese 5 Minuten vor der Pause gegen Berlin, wo ihnen das Spiel da so ein bisschen weggeht, wo sie dann mit 5 in die Pause gehen und dann kommen sie dann nicht mehr zurück, ist alles okay. Aber was sie in diesem Halbfinale gegen Magdeburg gezeigt haben, wow, also das war wirklich Handball, Masterclass, defensiv, die haben alles reingelegt, 150% gefühlt gezeigt, Leidenschaft, Kampfgeist und die haben den SCM wirklich mürbe gemacht, so muss man es, glaube ich, ganz einfach sagen.
Ja, absolut. Also Hut ab vom BRC, es war eine sensationelle Vorstellung, sensationelle Leistung, auch wie sie danach trotz der Niederlage im Finale mit ihren Fans gefeiert haben. Also gerade Köln, die Nähe zum Bergischen Land, natürlich deswegen einen Großteil der Halle auch hinter sich gehabt, ne? Also wirklich, es war nur noch der Füchseblock gefühlt im Finale für ihre eigene Mannschaft und der Rest der Halle stand eigentlich hinterm BRC. Und eine Kampf, also eine Annahme des dieser Do-or-Die-Spiele gegen die viel größeren Gegner. Ja, und das, was da gegen Magdeburg am Samstag stattgefunden hat, im Halbfinale, das war natürlich, das kannst du dir ja so, also wie willst du es denn, du kannst es ja so nicht skripten, das ist ja der absolute Wahnsinn. Also die ziehen diese Verlängerung mit einem absoluten Kampf, dann geht's ins 7-Meter-Werfen und ach komm, hör mir auf, ey, das war doch Handballgeschichte. Also da werden wir uns auf jeden Fall noch lange, lange Zeit dran erinnern. Das ist ganz witzig, bei der Pressekonferenz im Anschluss ans Finale wurde es auch angesprochen, dass das kein Spieler des BRC jemals vergessen wird, diese junge Truppe, die sich da reingehauen hat. Und ja, hat total Spaß gemacht, dem Verein und allem drumherum, den Fans irgendwie das zu sehen, wie die Begeisterung dort überhand genommen hat. Und ja, du hast es gesagt, spielerisch waren sie klar unterlegen natürlich, aber der Kampf hat sie dann gegen Magdeburg auf die Erfolgswelle getragen, aber gegen die Füchse war die Luft raus. Du hast es richtig gemerkt, wie gerade in der zweiten Halbzeit und auch diese 5 Minuten vor der zum Ende der ersten Halbzeit einfach das Tempo nicht mehr mitgegangen werden konnte. Die Konzentration im Abschluss fehlte, klarste Torchancen gerade Maldonado hatte echt 4 oder 5 Durchbrüche im Finale, wo du sagst, boah, das sind 100%ige Torchancen, da macht er mindestens 3 von und Milosavljev nimmt mal einen weg und am Ende hat er sie alle weggenommen, so gefühlt, ne? Also das ist halt super bitter, also da, ne, also du merkst bei einem Profi ja, dass es konditionell schwieriger wird, nicht daher, dass er irgendwie langsamer wird oder etc., sondern dass einfach die Konzentration nachlässt und das ist natürlich dann im Abschluss fatal, um dann um so ein Spiel offen zu gestalten. Aber boah, für den BRC ist es doch einfach nur eine geile Story und ich drücke ihnen die Daumen, dass sie da irgendwie auch ein bisschen Rückenwind draus mitnehmen können, weil sie ja jetzt in ein paar Tagen schon irgendwie den absoluten Abstiegskracher gegen Wetzlar vor der Brust haben. Und ich glaube, diese 2 Tage sie trotzdem aber auch heftigst geschlaucht haben.
Ja, das glaube ich definitiv auch. Also das muss man echt sagen. Das hat man denen echt angemerkt dann in der zweiten Halbzeit. Also die waren echt schon fertig, muss man echt sagen. Aber auch alles gut. Also ich hat's mir auch gedacht, dass einfach nach dieser auch natürlich emotionalen Achterbahnfahrt in diesem Halbfinale es extrem schwierig ist natürlich dann, ne, du musst runterfahren, musst schlafen, um dich auszukurieren, aber mach das mal nach so einem Spiel. Also wir wissen es ja alle, die selbst Handball gespielt haben, wenn du so einen Fight hinter dir hast, du kannst nicht danach sofort schlafen gehen, sondern da gehst du nochmal die Situation durch, das Spiel nochmal durch, hast es alles nochmal so prägnant im Kopf, in Erinnerung, dass das einfach seine Zeit dauert. Und ich glaube, es ist ihnen so ein bisschen insgesamt wehgetan, aber ja, auf jeden Fall Chapeau davor, was sie gezeigt haben. Ob es jetzt ein Babarskas war, der in der Innenblock eine überragend gespielt hat über dieses Turnier hinweg, oder ob es vorne eine Noah Bayer gewesen ist, ein Maldonado, auch einen Sören Steinhaus, wie ich finde, der sich echt gut gezeigt hat auf halb links, der echt Potenzial besitzt, Aaron Sesing. Also ich glaube, wir können da ganz, ganz viele Menschen nennen in diesem Team, die einfach über sich hinausgewachsen sind, Vollgas gegeben haben, um sich diesen Erfolg zu holen und jetzt natürlich noch die Chance haben, European League zu spielen. Also das ist natürlich auch noch etwas, was dann noch das Ganze ein bisschen versüßt. Hängt natürlich davon ab, ob die Füchse jetzt in die Champions League reinkommen, wovon wir jetzt mal ausgehen. Aber sollte das passieren, wäre der BHC im europäischen Geschäft, was natürlich für den Verein, Robin, gerade als frisch aufgestiegene Mannschaft, du bist doch mitten im Abstiegskampf, natürlich eine riesengroße Herausforderung wird nächstes Jahr. Aber das muss man schon, also es wäre natürlich, glaube ich, größte Geschichte jemals in ihrer Vereinsgeschichte, wenn das wirklich passieren würde.
Ja, natürlich. Und überleg dir mal, was das finanziell für diesen Verein bedeutet, ne? Also die Jugendarbeit des BHC wurde rund um dieses Final Four immer wieder hervorgehoben und sehr gelobt, weil das ist der jüngste Kader der Bundesliga. Es ist extrem viele Spieler aus den eigenen Reihen. Der HBL-Geschäftsführer von Buhmann hat es auch noch gesagt und hat gesagt, ich lege meine Hand dafür ins Feuer und bin mir zu 100% sicher, dass wir in den nächsten Jahren mehrere Spieler in der deutschen Nationalmannschaft sehen, die vom BHC aus dem BHC entstanden oder herausgekommen sind. Ich glaube, dass er damit tatsächlich schon recht haben kann, weil einige Spieler dort auch echt für Höheres berufen sind. Und so eine finanzielle Spritze Euroleague würde das Ganze nochmal echt ordentlich pushen und wäre natürlich großartig für den BRC.
Ja, definitiv. Dann würde ich sagen, Robin, kommen wir weiter und lass uns mal dann mit dem TBV Lemgo-Lippe beschäftigen. Der Dritter geworden ist, das gleiche Spiel um Platz 3 für sich entscheidend, konnte mit 35 zu 31. Und ich muss sagen, also sie haben schon gegen die Füchse wirklich alles reingelegt, dass es am Ende nicht reicht. Liegt wird auch daran, dass der eine oder andere nicht ganz fit ist insgesamt. Aber trotzdem Chapeau dafür, was die Füchse gezeigt haben. Die Lemgo gezeigt haben.
Ja, absolut. Also ich finde, dass die Lemgo gegen Berlin das Spiel echt lange offen halten. Die Lemgo gegen die Füchse das Spiel lange offen halten. Eine super Abwehr auch wieder stellen. Schimak hinten echt krass. Einfach, was er wieder abgerissen hat, sage ich mal. Und Joel Willicke echt eine richtig gute Verstärkung für diesen Verein, einfach ein junger Typ, der echt auch Bock hat und ja, ich glaube, Lemgo ist einfach weiterhin auf genau dem Weg, den sie auch beschreiten wollen. Dass es nicht für den großen Wurf gereicht hat, ist natürlich irgendwie ein bisschen schade, dass es dann im Finale nicht gegen den BRC geht, aber die Vorstellung dann am Sonntag, sich nochmal so hoch zu pushen, zu motivieren und Magdeburg die zweite Niederlage an einem Final Four Wochenende zuzufügen und das in einer Manier. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal die Magdeburger so geschrubbt wurden, muss ich ehrlich sagen. Mir fällt kein Spiel in der näheren Vergangenheit ein, wo die Magdeburger mal mit 7-8 Toren hinten gelegen haben und Lemgo hat die teilweise also wirklich dahergespielt. In der ersten wie in der zweiten Halbzeit hatten die Magdeburger absolute Löcher drin, also wirklich Phasen, wo sie komplett von der Rolle wirkten, technische Fehler, Tempogegenstöße kassiert haben und das haben die Lemgo einfach großartig ausgenutzt und da eine großartige Vorstellung geliefert, gerade nochmal am Finaltag und fahren, glaube ich, extrem zufrieden nach Hause und trauern weniger der verpassten Chance um den Einzug ins Finale hinterher, als dass sie das Positive mitnehmen.
Ja, definitiv. Ich glaube, gerade dieses Spiel um Platz 3 können sie auf jeden Fall richtig, richtig positiv mitnehmen. Da bin ich absolut bei dir. Auch Konstantin Möstl, 17 Paraden, also der war auch richtig on fire. Und wie gesagt, natürlich, klar, es ist ein bisschen schade, dass du am Ende nicht ins Finale kommst, weil du echt Gas gegeben hast, aber manchmal ist einfach der Gegner einfach so gut, dass es natürlich entsprechend schwer ist, ihn zu schlagen. Aber so insgesamt, ich finde es auch, hat voll funktioniert. Und du darfst auch nicht vergessen, im Spiel um Platz 3 haben sie ja komplett ohne Hutecheck gespielt. Wo ja schon Flo Kjermann gesagt hatte, nachdem das überhaupt fit geworden ist, nach seinem Bandscheibenvorfall, den schont da komplett am Sonntag, was auch eine richtige Entscheidung einfach ist. Natürlich, um auch das nicht zu gefährden, dass er dann in der Saison nochmal weiter ausfällt, weil er natürlich extrem wichtig ist für das Offensivspiel der Lemgoer. Aber so, wie sie es gemacht haben, war richtig, richtig gut. Du hast es ja auch in den Interviews, die wir gleich hören werden, auch schon angesprochen, dass sie ja viel mit diesem Kreisläufer-Absetzen gespielt haben, womit die Magdeburger ja irgendwie gar nicht klargekommen sind. Und das finde ich wieder, das ist wieder dieser Taktik-Fuchs Flo Kehrmann, der sich Dinge einfallen lässt und du dann erstmal eine Lösung darauf finden musst, damit klarzukommen. Das muss ich sagen, hat er echt richtig gut gemacht. Chapeau.
Ja, unfassbar. Also ich finde, gerade im Spiel um Platz 3 gegen die Magdeburger packen die Lemgoer dann einen taktischen Kniff aus und spielen sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit häufig mit 6, also mit 4 Rückraumspielern und setzen dann an den Kreis ab, aber spielen das im Rückraum teilweise mit 4 Rückraumspielern über, also nicht Auftakthandlungen absetzen an den Kreis fertig, sondern spielen es wirklich auch im gebundenen Angriff über 30, 40, 50 Sekunden Tim Sutor macht 2 oder 3 Tore vom Kreis, indem er sich an den Kreis absetzt. Also das ist ja ein taktischer Kniff, den kannst du ja, da kommst du ja nicht auf die Idee, irgendwie als gegnerische Abwehr, dass ein Tim Sutor auf einmal als Halblinker oder Mittelmann Kreis auflöst. Und so haben sie die Magdeburger, glaube ich, echt vor richtig gute Herausforderungen gestellt und haben super variablen Angriff gespielt. Tim Sutor hat es auch im Interview, das wir ja auch gleich noch hören werden, nochmal irgendwie da eingesetzt. dass eben der große Vorteil ist, dass die so unfassbar gut eingespielt sind. Und das ist das, was die Lemgoer natürlich einfach haben. Ne? Also die treten wirklich als richtig geschlossenes, starkes Team auf, wo keiner wirklich heraussticht.
Ja, das ist es. Und das ist einfach eine große Stärke von ihnen, dass sie da immer wieder, oder dass Leute immer wieder dann hervortreten und wirklich einfach jeder gefährlich sein kann, jeder dafür gut sein kann, 6-7 Tüten zu werfen. Und das macht sie einfach wirklich extrem schwer auszurechnen. Und dann lass uns doch jetzt einfach mal die Interviews hören. Und dann machen wir dann gleich weiter und schon dann gleich uns mit dem SCM.
Ja, erstmal riesen Glückwunsch.
Vielen Dank.
Mal wieder in Köln gewesen zum Final Four. Diesmal mit Bronze nach Hause gegangen. Großartiges Spiel von dir selber. Extrem gute, hohe Quote. Und ich weiß nicht, waren es 2 oder 3 Tore vom Kreis, wo du dich abgesetzt hattest?
Ja, gut, die sind sehr offensiv da.
Ja, war das dann
eine Lösung finden.
War das so eine Idee, gerade dieses Kreis absetzen? Habt ihr ja viel gespielt. Hattet ihr euch das explizit vorher überlegt oder ist das eher so ein bisschen auch entstanden?
Wir sind eingespielt und ich glaube, können alle gut die Räume erkennen und nutzen und haben das Vertrauen, dass die Mitspieler das dann sehen. Das ist jetzt alles nicht irgendwie von A bis Z einstudiert. Wir machen uns aber vorher klar, dass die Räume da sind und versuchen das dann im Spiel spontan anzugreifen.
Ja. Wie hast du die Situation wahrgenommen mit Samu Zehner bei dem 7 Meter?
Ich weiß nicht genau, was da jetzt... Er hat sich bewegt, was prinzipiell schon mal nicht erlaubt ist, ist richtig, aber ich glaube, er war von den Pfiffen irgendwie verwirrt oder so. Ja, und dann wurde es von der Magdeburger Bank erstmal moniert und dann haben sie sich wohl schuldig gefühlt und wieder uns den Ball doch gegeben.
Okay, sehr geil. Irgendwelche Pläne noch für heute Abend feiern oder eher wieder Fokus?
Ja, ich freue mich. Ja, Fokus nicht. Ich glaube, wir haben auch ein bisschen frei. Ich freue mich heute Abend wieder mit der Familie im Bett zu schlafen.
Sehr
feiern,
gut.
Feiern denke ich nicht. Aber ich hoffe, dass einige feiern können. Ja,
perfekt, viel Erfolg für den Rest der Saison euch noch. Erstmal Gratulation, großartiger Kampf, großartiges Spiel, zwischenzeitlich mit 7 gegen Magdeburg geführt. Hättest du es gedacht, dass es so deutlich werden könnte hinten raus noch?
Nee, wenn ich ehrlich bin, nicht. Ich hätte gedacht, gegen Magdeburg, wir waren bestimmt noch angepresst vom Spiel gestern, dass wir das unbedingt holen wollten. Das bezweifle ich auch nicht, dass sie das nicht wollten. Ich glaube, wir waren heute einfach vielleicht noch ein Stückchen heißer, nochmal irgendwie das gut zu machen, was wir gestern vielleicht nicht geschafft haben. Und mit den Fans noch im Rücken hat das heute richtig Spaß gemacht. Aber das ist so durchaus, wenn wir wahrscheinlich nicht gedacht, wenn wir das gestern das Spiel hier geschaut haben.
Was richtig gut funktioniert hat, war gerade das Spiel mit 6 Rückraumspielern und dann immer wieder das Auflösen an den Kreis. Gerade du hast es gezeigt, aber auch Adam Niefeld, Tim Sutor heute auch 2 Tore vom Kreis gemacht, indem er sich abgesetzt hat. War das eine klare Marschrichtung, die ihr euch überlegt hattet gegen Magdeburg?
Nicht unbedingt. Wir wissen, dass wir das 4-Rücken-Spiel ab und zu wieder einstreuen können. Jetzt mit Rudecheck, du fällst auf Rudecheck, machen wir das ein bisschen weniger, aber wir haben gesagt, wenn es vielleicht mit Kreislauf noch nicht so gut funktioniert, können wir das immer wieder einstreuen. Im Gegenspiel hat es, glaube ich, auch schon sehr gut geklappt gegen Magdeburg. Und ich glaube, heute konnten wir auch wieder Nadelstiche mit dem Spiel auf jeden Fall setzen.
Sehr geil. Und wo geht es heute Abend noch hin?
Ich glaube nicht viel weiter. Wir trinken bestimmt noch ein paar Bierchen, genießen das noch. Vielleicht schauen wir noch das Finale und dann fahren wir auch schon nach Hause. Vielleicht bleiben wir da auf dem Weg noch ein bisschen.
Sehr gut. Viel Erfolg für den Rest der Saison.
Ja, und jetzt sind wir zurück und Robin, dann lass uns jetzt zum letzten Team kommen des Turniers, wo wir eigentlich gedacht haben, hey, sie sind vielleicht der Favorit aufgrund dessen, wie die Saison verlaufen ist. Der SC Magdeburg, ich habe mal nachgeschaut, zum ersten Mal seit November 2024 haben sie 2 Spiele in Folge verloren, also über 1,5 Jahre ist das schon her. Und ich hatte mit meinem Bruder noch am Sonntagvormittag gesprochen und haben so gesagt, so, ja, also die werden jetzt im Spiel um Platz 3, werden die sowas von eiskalt zurückschlagen und mit Lemgo den Boden aufwischen. Und genau das kam nicht. Und das hat mich schon ein bisschen Fragen zurückgelassen, dass sie es in beiden Spielen nicht ansatzweise geschafft haben, ihre Qualität aus der Platte zu bekommen.
Ich irgendwie kann es dir nicht sagen. Also ich habe keine Erklärung für diesen krassen Leistungsabfall an gebündelt an diesem einen Wochenende, weil das ist nicht das, also wir haben definitiv nicht das gesehen, was ein SC Magdeburg normalerweise auf die Platte bringen kann und normalerweise spielen kann. Und gerade im Finale, im Spiel um Platz 3 am Finaltag, wie gesagt, teilweise dahergespielt worden und so richtig ideenlos gewirkt auch, ne? Also ein Gisli Christiansson hat einfach keine Lösung gefunden gegen diese Abwehr. Ersten Felix Klar, der dann hinten raus in der zweiten Halbzeit mal ein bisschen Spielzeit bekommen hat, hat dann irgendwie so ein bisschen Impact aufs Spiel gehabt, der dann aber auch relativ schnell wieder verpuffte. Also es war einfach ein SCM, der teilweise wirklich von der Rolle wirkte. Und ich glaube, dass es da wirklich einige Gespräche und einiges aufzuarbeiten gilt für Bennett Wiegert mit seinem Team zusammen, um diese Saison irgendwie noch positiv zu Ende zu spielen, weil jetzt stehen für die Magdeburger natürlich super wichtige Spiele in der Champions League an. Die Meisterschaft, ja, die kannst du fast nicht mehr wegwerfen, das wird nicht mehr passieren, aber man kennt die Anspruchshaltung beim SC Magdeburg. Da wird es darum gehen, eigentlich wollte man alle Titel gewinnen, ne? Aber das war eine Vorstellung, die so ein bisschen wirkte, als ob diese Mannschaft ja so ein bisschen über ihren Zenit gekommen ist und so ein bisschen ausgespielt ist, weißt du? Du hast es gesagt, 2024 hat dominiert gefühlt alles weg in den letzten Jahren und dass das auf Dauer nicht konserviert werden kann, hat man bei vielen anderen Sportarten, wo es, sage ich mal, ich will es nicht eine Dynastie nennen, dafür ist es noch zu kurz, aber wenn man an den FC Barcelona unter Messi, Suarez und Co. denkt, gab es 3-4 Jahre, wo sie schier unschlagbar waren. Lass uns im Fußball bleiben und an Liverpool denken mit Kloppo. Die hatten irgendwann dann eine Phase 3-4 Jahre, da waren sie einfach top, top, top. Und lass uns im Handball den THW Kiel nehmen, der über einige Jahre alles dominiert hat. Und irgendwann geht sowas zu Ende. Und ich will jetzt noch keinen Abgesang auf den SC Magdeburg starten hier. Aber diese Vorstellung in einem so wichtigen Wochenende, das ist nicht das, was wir von den Magdeburgern der letzten Jahre eigentlich kennen, weil sie waren eigentlich zu solchen Wochenenden immer komplett on point und haben massiv dominiert.
Ja, absolut. Also ich möchte vielleicht so ein bisschen Felix Klar ausnehmen, weil ich finde, der hat das an beiden Spielen echt gut gemacht. Er war so ein bisschen so gefühlt der Einzige, so ein bisschen in Normalform, auch sehr genannt ist, im Halbfinale hat er richtig stark gehalten. Mandic hat zum zweiten ganz okay gemacht. Ich bin auch bei dir. Also ich war auch so ein bisschen ratlos, vor allem halt auch die Wurfeffektivität, was ja eigentlich eine große Stärke des SCM ist, ne? Da waren sie eh nicht gut. Ich glaube, 4-7 Meter haben sie im ersten Halbfinale weggeworfen. Also wenn du da einen mehr reinmachst, dann gewinnst du irgendwie das Ding. Wir erinnern uns, ich glaube, 2 Minuten Verschluss war es in der regulären Spielzeit, wo Zehner die Chance hat, das Ding zu entscheiden. Aber entsprechend scheitert. Und das natürlich dann im 7-Meter-Werfen natürlich genau daran scheitert, dass du keine 7-Meter werfen kannst. Das ist dann irgendwie bezeichnet für das, was dort passiert ist. Und auch insgesamt, ich glaube, Ben Finger hat es nach dem ersten Spiel gesagt, sie haben nicht so viel so viel Zeitstrafen rausziehen können. Also nicht so viele Überzahlsituationen mal haben können, wo sie sich halt nicht aufreiben lassen. Und ich glaube, das ist auch irgendwann so ein Thema, wenn du dich natürlich, sie spielen viel mit diesen 1-gegen-1-Situationen, wo es natürlich extrem aufreibend ist. Und wenn du dann natürlich erst nicht schaffst, dass du mal 2 Minuten Zeitstrafe ziehst, sodass du dann halt nicht für jedes Tor so hart kämpfen musst, glaube ich, kann das auf Dauer wirklich dann dazu führen, dass du dann noch irgendwann ein bisschen zermürbt bist. Und so wirkt es einfach ein bisschen, dass sie es einfach nicht hinbekommen haben, irgendwie so richtig diesen Kniff hinzubekommen, Freiwürfe rauszuholen, damit noch so ein bisschen mehr nochmal was zu drehen und so. Ich will jetzt auch noch keinen Abgesang machen, dafür sind sie diese Saison auch noch zu gut gewesen, ne? Aber insgesamt war dieses Wochenende schon noch etwas, wo ich glaube, die Spieler nochmal drüber nachdenken werden. Aber auch da bin ich an einem Punkt, wo ich sage, die werden es irgendwie hinbekommen. Und ich meine, Bennett Wiege hat das schon wiederholt geschafft. Der auch nachdem die Meisterschaft letztes Jahr knapp verpasst wurde, ist die SC Magdeburg gefühlt dieses Jahr nochmal besser geworden. Also ich glaube einfach, das war jetzt einfach mal ein Wochenende, wo die einfach mal wirklich nicht gut gewesen sind, wo sie schon auch Gedanken drüber machen sollten, weil so ein Final Four steht ja nochmal wieder an in knapp 2 Monaten, da wollen sie auch dabei sein. Und da müssen sie, glaube ich, einfach nochmal ein bisschen sich Gedanken machen, was ist der Grund, wie kann man es besser machen und wie können wir es vielleicht auch, wenn es vielleicht mal unser erster Plan nicht funktioniert, dann noch einen zweiten, besseren Plan zusammenlegen, um dann natürlich auch zu bestimmen, wie die Champions League zu gewinnen, weil das wird mit Sicherheit auch das Ziel jetzt sein, dann zumindest das Double fix zu machen, wenn schon das Triple nicht funktioniert.
Ja, der Fokus wird voll auf die Champions League jetzt gehen. Man wird das aufarbeiten und ja, entweder wird es weiter so gehen und es ist wirklich so ein bisschen, dass diese Ära, dass diese Zeit zu Ende geht oder man wird eine Magdeburg-like Trotzreaktion sehen und sie gewinnen einfach die Champions League. Oh. Ich glaube, ein Mittelding gibt es nicht bei denen.
Das glaube ich auch. Aber Robin, bei einer Person hast du auch dein Mikrofon reingehalten vom SCM und wir hören mal seine Einschätzung zum Spiel um Platz 3.
Keine Ahnung. Ich finde nicht. Ich finde, in der ersten Halbzeit machen wir es ja gut. Gehen minus 1 da in die Halbzeit, aber Lemgo ist eine gute Mannschaft. Da sind wir uns ja einig. Oder?
Ja, sind wir uns einig.
So,
ja,
dann machen wir eigentlich eine okay erste Halbzeit. Haben dann eine richtig schlechte Phase, wo die mit 6 oder 7 weggehen. Ich finde trotzdem, wir geben uns nicht auf. Vielleicht ist es verkrampft, weil wir gestern Abend spät gespielt haben, enttäuscht sind. Keine Ahnung, ich kann es nicht erklären. Letztendlich war das ein bescheidenes Wochenende für uns und jetzt fahren wir nach Hause und gehen weiter. Wir haben eine fantastische Saison bis dato gespielt, haben in der Meisterschaft alle Karten in unserer Hand. Die sollen wir nicht aus der Hand geben. Und ja, auch ein Champions League Viertelfinale zu bestreiten, da sind wir auch stolz auf den Weg, den wir bisher gegangen sind. So, und jetzt gehen wir weiter. Jetzt haben wir ein beschissenes Wochenende hinter uns. Aber das ist auch Sport. Also das gehört auch irgendwie dazu. Ich kann jetzt erklären, wie man will. Wir haben schlecht gespielt und ab morgen geht's weiter und dann spielen wir hoffentlich das nächste Spiel schon wieder besser.
Robin, dann lass uns vielleicht noch zum Abschluss, also ich wollte eine Sache auf jeden Fall unterbringen. Ganz kurios finde ich die Tatsache, dass bei den letzten 9 DRB-Pokal-Finals vor 8-mal das Team gewonnen hat, das das erste Halbfinale gewonnen hat. Und wenn du es in der Champions League anschaust, ist es genau andersrum gedreht. Das hat das Team aus der zweiten Halbfinale mehr Spiele gewonnen, was irgendwie total kurios ist. Kann ich mir auch nicht so ganz erklären, was das damit zusammenhängen soll, weil ich meine, auch Champions League Final Four sind ja auch keine Gurkentruppen. Aber auf jeden Fall irgendwie ganz kurioser Fakt, irgendwie zu dem, das mir noch aufgefallen war. Und worüber ich eigentlich noch reden will, ist das Thema Super Bowl des Handballs. Es wurde extrem viel drüber geredet, auch im Vorbericht und jetzt auch nochmal im Nachbericht. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, also ich bin natürlich auch jemand, der auch natürlich einen Background hat mit American Football, mit US-Sport. Ich kann die Idee dahinter verstehen und ich finde es auch gut, das Ganze mehr als größeres Event letztlich zu sehen. Aber ich tue mich mit diesem Begriff so schwer, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es für mich einfach nicht der Super Bowl des Handballs, wie der Super Bowl richtig ist, sein kann. Weil der Super Bowl ist erstens das letzte Spiel der Saison, was ein DRB-Pokal-Final vor nicht ist. Ein Super Bowl ist eine Woche, wo aller Fokus nur auf diesem Event liegt. Das kann nicht sein, dass du dann in der Bundesliga dann noch am Donnerstag noch ein Nachholspiel hast. Ich kann es verstehen, Spielplan ist voll, nichts gegen gesagt, aber in der Super Bowl-Woche gibt es nur den Super Bowl. So, also da gibt's kein anderes Spiel drumherum. Kommt auch damit dabei, dass dann auch gucken sollte, dass man sich auch mit den Frauen vielleicht ein bisschen abstimmt, weil am vergangenen Wochenende sind die Playoffs losgegangen, der Frauen-Bundesliga, was natürlich auch so ein bisschen noch übertüncht hat letztlich. Und insgesamt ist dann der Super Bowl noch breiter. Also da muss dann das Team, der Reisenteam ist ja nicht an einem Freitag an, sondern den reist du am Dienstag an. Und dann hast du das ganze Woche über ganz, ganz viele Events vor Ort und so weiter. Dass das nicht machbar ist, kann ich verstehen, was natürlich auch kostentechnisch natürlich einiges hat, aber also insgesamt finde ich die Idee der Eventisierung, und da haben sie auch richtig viel gut gemacht, das möchte ich auch nichts bestreiten, aber ich finde halt diesen Begriff schwierig, weil er für mich nicht das widerspiegelt, was für mich eigentlich ein Super Bowl bedeutet, und ich auch ganz einfach sagen muss, Leute, guckt euch die Idee des Super Bowls ab, aber das ist dann trotzdem so zu benennen. Super Bowl des Handballs finde ich halt schwierig, weil es halt erstmal nicht dasselbe ist. Und vielmehr sollte man noch gucken, dass man einen eigenen Namen, einen knackigen, catchy Namen dafür findet, um das halt vorzustellen und halt nicht, sag mal, dumm Copy-Paste das abzuschauen, wie das bei einem US-Sport heißt, sondern eigentlich die Ideen abkupfern, übernehmen, was man davon ziehen kann im Handball, was man umsetzen kann und dir dann aber was eigenes, catchiges einfallen lassen und nicht einfach, ich sag's mal in Anführungsstrichen, billig dir den Namen des Super Bowls einzuverleiben.
Ja, ich sehe es ähnlich wie du, ich sehe es aus zwei Perspektiven. Also ich sehe es erstmal aus Sicht, wie wir beide hier drüber sprechen und draufschauen, finde ich es fast ein bisschen albern. Also und irgendwie ein bisschen, ich verstehe es nicht, also das hat nichts mit dem Super Bowl zu tun. Also der Super Bowl ist ein meistgeschaute Sportevent der Welt. Da ist ein Ökosystem drum entstanden, das seinesgleichen sucht. Und wir reden vom Lidl Final Four. Also, da sind, keine Ahnung, 17.000 Zuschauer und so viele Leute gucken sich das an und das war's dann. Also das finde ich irgendwie, also es ist too much. Es finde ich, passt nicht, gehört nicht, also passt nicht zum Handball, dieses massive Übertreiben. Auf der anderen Seite nehme ich natürlich die Sicht, versuche ich die Sicht der Leute einzunehmen, die sich das ausdenken und die damit spielen mit diesem Wording und versuche mich in sie reinzuversetzen und verstehe es natürlich unter dem Gesichtspunkt, dass Football und der Super Bowl gerade in Deutschland auf einer Erfolgswelle schweben, polarisieren und man mit diesem Wording versucht, genau diese Leute zum Handball zu ziehen, die sich dafür interessieren und dann da so ein bisschen zu fischen und die Sportart weiterhin groß zu machen. Ob man sich damit einen Gefallen tut, dass man jetzt ein nationales Pokalfinale an einem Wochenende Super Bowl des Handballs nennt, weiß ich nicht, weil der Handball ist der Handball und der Super Bowl ist dem Football. Ne? Also das sehe ich dann genau wie du. Wir sollten, oder der Handball sollte irgendwie sich selbst darstellen und nicht irgendwie versuchen, jetzt da zu fischen in dem Sinne. Und ja, ich finde es irgendwie unglücklich und fand das Wording vollkommen übertrieben und unpassend, meiner Meinung nach.
Ja, also wie gesagt, also ne, zumal Super Bowl ist ja auch nur ein Spiel, das habe ich so noch vergessen noch zu erwähnen. Also wie gesagt, ich glaube, wir beide verstehen die Idee dahinter, dass man natürlich das aus marketingtechnischen Gründen nutzen will, um halt neue Menschen für den Sport zu begeistern. Aber ich finde halt, wenn du dir das reine Event anschaust, so gut es auch gemacht ist, mit nichts gegen sagen, ne, es gab zum ersten Mal eine Fanparty, drumherum war aber auch viel, was ich gesehen habe, was ich mitbekommen habe. Und so, das ist richtig, richtig gut. Geht es nicht darum, dieses Event klein zu reden oder so. Aber es ist einfach nicht ein Super Bowl. Und wenn du auch sagst, du willst es nicht zu kommerzialisieren, ja, das Super Bowl ist genau Kommerzialisierung. Also das passt ja auch dann letztlich nicht zusammen. Deswegen, das wollte ich auf jeden Fall, weil ich habe es überall auf Social Media gesehen. Ich habe mich jedes Mal so, die stört dieses Wort so sehr, das könnt ihr gar nicht vorstellen. Ich habe mich so zusammengerissen, es nicht darauf zu kommentieren, aber ich muss das jetzt im Podcast einmal sagen, weil, wie gesagt, ich verstehe die Idee und es ist vielleicht auch sinnvoll, darüber zu reden, aber es ist nicht der Super Bowl des Handballs, weil dafür ist noch zu viel zu tun. Aber ich finde, und ich glaube, das ist ganz wichtig, ich glaube, dieses Wochenende auch nochmal gezeigt, was man gemeinsam erreichen kann. Und wenn man daran fortsetzt, Robin, ich glaube, dann kann noch ganz viel Positives aus dem Handball entstehen, weil, wie gesagt, das ist ein richtig cooles Event.
Ja, ohne Frage. Also dieser Boden, die Stimmung, der Aufschwung, der gerade irgendwie gefühlt im Handball ein bisschen stattfindet, die Power, die auch, muss man auch mal loben, die zum Beispiel Dein mit da reinbringt, ne?
Ja.
Das ist schon geil. Also man merkt, es bewegt sich was, es tut sich was, es geht in die Breite, es wird mehr wahrgenommen. Die WM 2027 wirft ihre Schatten voraus und ist bald schon in Deutschland. Also lass uns das nutzen und darauf irgendwie was aufbauen und eine eigene Marke bauen, aber nicht so in meinen Augen.
Definitiv. Das ist doch ein gutes Schlusswort. Damit verabschieden wir uns für heute. Ihr dürft natürlich gerne eure Meinung mitteilen. Social Media, Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handel Anwurf findet ihr uns dort jeweils. Ihr dürft natürlich auch gerne Kommentare schreiben, Feedback geben bei Spotify, iTunes und uns gerne natürlich auch dort abonnieren beim Podcatcher eurer Wahl. Lasst gerne Likes da, lasst uns Feedback da und dann hören wir uns diese Woche sogar schon wieder, denn wir schauen natürlich auch noch aufs Final Four der Frauen, also das Playoff Final Four quasi, also ne, das Playoff Beginn letztlich. Ist ja kein klassisches Final Four, aber die besten vier Teams treffen dort aufeinander und dann gibt's uns dann wieder hier bei Anwurf Handball Talk auf Sport 1.